Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Romeo und Julia, Lula und Sailor, Salomon und Sulamit. Ob im Alten Testament, auf der Kinoleinwand oder der Opernbühne. Die wahrhaft kompromisslos Liebenden, die bis zum Äußersten gehen, das ist der Stoff, aus dem seit Jahrtausenden die großen Dramen sind. Aber warum sind die großen Liebenden auch immer todesnah? Welche Rolle spielt und spielte der Sex dabei? Und was hat Religion damit zu tun? Die großen Liebenden ist der Titel einer Vorlesungsreihe zur Kulturtheorie an der Uni Heidelberg. Eva-Maria Götz stellt Liebespaare aus verschiedenen Genres und Deutungen aus unterschiedlichen Disziplinen vor.
Verbreite deinen dichten Vorhang, Nacht, du Liebespflegerin. Damit das Auge der Neubegier sich schließt und Romeo mir unbelauscht in diese Arme schlüpfe.
Die großen Liebenden sind immer die, die aufs Äußerste gehen. Das macht ihre Faszination aus.
Sagt der Literaturwissenschaftler und Autor Dieter Borchmeier, langjähriger Kurator der Heidelberger Vortragsreihe, in der sich in diesem Winter alles um die Liebe dreht.
Also die Liebe, die über die Grenzen des Alltags und auch des Irdischen hinweggeht.
So wie bei William Shakespeares Julia, die vor der ersehnten Ankunft ihres Romeos in den Himmel fleht.
Komm, milde, liebevolle Nacht, komm, gib mir meinen Romeo. Und stirbt er einst, nimm ihn, zerteil in kleine Sterne ihn. Er wird des Himmels Antlitz so verschönern, dass alle Welt sich in die Nacht verliebt und niemand mehr der eitlen Sonne huldigt.
Die Liebe war Thema in der Dichtung, seitdem Menschen begonnen haben, ihre innersten Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Und doch.
Liebe ist ein weites Feld und man sollte nicht meinen, dass Liebe zu allen Zeiten dieselbe gewesen ist, sondern es gibt eben sehr große Unterschiede in der Tradition der Liebesauffassung. Zum Beispiel nur das Beispiel der Erotik.
Eines der ältesten überlieferten Liebeslieder findet sich in der Bibel, im Alten Testament, das Hohelied des Salomon, in dem die weibliche Stimme, Sulamit, ihren Geliebten mit deutlichen Worten beschreibt.
Mein Liebster, gluthell und erdrot, sticht hervor unter 10.000. Sein Kopf, Gold, lauteres Gold. Seine Locken, Dattelpalmenblätter. Sein Bauch, glattes Elfenbein, mit Lapislazuli bedeckt. Seine Schenkel, Marmorsäulen, fest auf Sockeln von Gold.
Das ist eine Lyrik, die immer ganz konkret ist. Es sind keine Bilder, sondern es sind konkrete, ganz konkrete Dinge, die man sieht. Es ist eine ganz, für mich eine ganz sinnliche Sache.
Findet der Anglist Klaus Reichert, ehemals Leiter der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und Übersetzer des Hohen Liedes aus dem Hebräischen. Doch ist das Hohe Lied mit seinen erotischen Ausmalungen wirklich in den religiösen Kanon hineingerutscht, wie Klaus Reichert meint? Oder geht es in Wirklichkeit um etwas ganz anderes, nämlich um die Liebe des Volkes Israel zu seinem Gott und um dessen Liebe zu seinem auserwählten Volk, wie der Ägyptologe und Religionswissenschaftler Jan Assmann vermutet.
Ich stelle mir das so vor, dass das Hohelied entstanden ist in einer Zeit, in der man sich nach Gott sehnte. Ja? Und das ist das 6., 5. Jahrhundert. Also, dass da ein Dichter lebte, der aus diesem reichen Schatz der Liebesdichtung Israels, der mesopotamischen und phönizischen und ägyptischen Liebesdichtung geschöpft hat, um ein Gedicht zu schreiben, das dieser Sehnsucht nach Gott irgendwie Ausdruck verleiht.
Menschliche Leidenschaft und religiöse Verzückung gehen im christlichen Kontext immer wieder ineinander über, etwa im Ehebrecher-Epos von Tristan und Isolde, einem der berühmtesten Liebespaare überhaupt, geschrieben von Gottfried von Straßburg um das Jahr 1210.
Gottfried benutzt immer wieder sakrale Bilder. Zum Beispiel diese Liebesgrotte ist bei ihm eine Kathedrale. In der Mitte dieser Kathedrale steht ein Altar aus Kristall. Da ist das Liebesbett von Tristan und Isolde. Da kommt man schon in sehr arge Fahrwässer, wenn man das ausbuchstabiert.
Beschreibt Tobias Buhlang, Professor für ältere deutsche Philologie an der Universität Heidelberg.
Und er allegorisiert auch diese Kathedrale. Also alles in dieser Liebeskathedrale bedeutet etwas. Die Wände bedeuten etwas. Der Estrich bedeutet etwas. Und diese Bedeutungen beziehen sich immer auf die Liebe. Liebe soll aufrichtig sein wie die Wände dieser Kathedrale. Sie soll glatt und ohne Tücke sein wie der Kuppelbau. Und so baut Gottfried uns da eine große Allegorie. Die ist aber nachempfunden, sogenannten Kirchweihpredigten, wo der Priester zur Weihe der Kirche sagt, die vier Wände der Kirche sind die vier Evangelien, das Fundament ist der Glaube. Solche Praktiken seiner Zeit beutet Gottfried aus, indem er sie auf erotische Sachverhalte bezieht. Und das ist das Faszinierende, oder das, was mich sehr an Gottfried fasziniert, dass er eigentlich keine Gelegenheit auslässt, diese Liebe irgendwie aufzuwerten durch so eine metaphorischen Anleihen an klerikalen Diskursen, kirchlichen Praktiken.
Selbst der griechische Sänger Orpheus, der der antiken Sage nach vergeblich versuchte, seine verstorbene Gattin Eurydike aus der Unterwelt zu befreien, wurde im christlichen Sinn umgedeutet, erzählt die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold.
Das hat man schon im Mittelalter gesehen, dass der Gang in die Unterwelt etwas mit Christus zu tun hat, der ja auch in die Unterwelt nach seinem Tode kam und dann auferstanden ist von den Toten.
Es ist alles sakralisiert und Liebe ist ja eben sehr vielfach sakralisiert worden, um sie gewissermaßen zu domestizieren oder zu exorzisieren.
Meint dazu Dieter Borchmeier. Mit Claudio Monteverdis Vertonung der Orpheus-Sage begann im 17. Jahrhundert die Geschichte der Oper, wie wir sie heute kennen. Die Liebesgeschichte jedoch endet tragisch. Und das haben alle wahrhaft großen Liebenden gemeinsam. Sie sind immer schon auf dem Weg ins Totenreich. Silke Leopold.
Denn eine Liebe, die sich materialisiert, wird irgendwann ganz schnell langweilig. Und es ist ja auffällig, dass bei den großen Liebenden, also das ist nicht nur Orpheus und Eurydike, das ist auch Romeo und Julia, das sind eben diese Lieben, die aus den unterschiedlichsten Gründen tragisch enden, die nicht sein dürfen. Und auf die Art und Weise dann eben ewig werden und also ein Gegenstand der Sage.
Mit dem Anbruch der Moderne und dem Beginn des bürgerlichen Zeitalters ändert sich die Darstellung von Liebe in der Kunst. Das hohe, das absolute Gefühl wird menschlicher, individueller.
Weil im 18. Jahrhundert dieser merkwürdige Fall eintritt, dass Liebe nicht mehr vorausgesetzt wird, sondern dass die Liebe entsteht. Musterbeispiel ist die Tamenos Bildnisarie. Soll die Empfindung Liebe sein? Er fragt sich, was ist das da, was in mir aufkommt? Und dieses Entstehen der Liebe, das ist etwas, was Mozart ganz unglaublich eingefangen hat in seinen Opern.
Soll die Empfindung Liebe sein? Ja, ja, die Liebe ist allein.
Die Erotik allerdings, der man in Antike und Mittelalter und sei es unter dem Mantel der Religion so unverblümt gehuldigt hatte, wird dann auch in bürgerlich züchtige Bahnen gelegt. Zum Beispiel in Goethes Faust bei Gretchen am Spinnrad.
Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach, dürft ich fassen und halten ihn.
Mein Schoß drängt sich nach ihm hin, so hieß es ursprünglich. Das hat Goethe dann zensiert und dann steht nur noch hinterher im Faust, mein Busen drängt sich nach ihm hin. Wobei man wissen muss, dass Busen ist ja natürlich auch etwas sehr Erotisches, aber nicht in der Sprache der Zeit. Denn auch Gott hatte einen Busen, man hat vom Busen der Natur gesprochen, man hat das enterotisiert.
Und heute? Auch in Zeiten von Bestsellern wie »Warum Liebe wehtut« und angesichts hoher Scheidungsraten und Single-Haushalte ist Dieter Borchmeier um das ideelle Weiterleben der großen Liebenden nicht bang.
Ich glaube, dass es die große Liebe auch heute noch gibt und zumindest die Illusion davon, denn vieles an der Liebesdichtung und Liebeskunst ist ja doch Illusion. Nicht? Aber wenn man daran denkt, dass zum Beispiel im ersten Programm des Fernsehens seit 15 Jahren eine Telenovela läuft, Sturm der Liebe, wo es hoch hergeht, wo die ganzen großen Liebesmythen der Weltliteratur irgendwo immer wieder vorkommen, bis zu Liebestrank, Tristan und so weiter. Kommt alles vor, ich kenne die Reihe gut, denn ich sehe sie oft oder fast immer. Und das zeigt, dass eben einfach ohne diesen Sturm der Liebe es nicht geht, ganz gleich in welchem Zeitalter wir leben. Und mag auch die Liebe vielfach trivialisiert werden, aber die alten Liebesmythen existieren, bewusst oder unbewusst, immer weiter.
Die Vorlesungsreihe in Heidelberg läuft noch bis zum Februar. Das Programm finden Sie sofort, wenn Sie in Ihre Suchmaschine die großen Liebenden eingeben.